also ganz persönlich, weil ich mich halt auch sehr stark mit vielen großen Unternehmen auseinandersetze und auch viel im Dialog bin. Das, was man natürlich sehr stark Treiber der Veränderung sind natürlich veränderte Bedürfnisse, die auch ganz klar kommuniziert werden und ausgesprochen werden von Mitarbeitern, aber vor allen Dingen auch von jüngeren Generationen, die ja auch in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind. Also sie haben sich zum Beispiel Wissen ganz anders angeeignet, als das eine Generation gemacht hat, die, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren in den Beruf, in die Berufswelt eingestiegen ist.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 von Finde deinen eigenen Weg. Mein Name ist Ben und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute sage ich absichtlich, dass du dabei bist, weil du kannst die Folge sowohl anhören als auch anschauen. Zum ersten Mal gibt es die Folge komplett, das gesamte Interview, auch bei YouTube. Und wenn du es jetzt gerade nur anhörst, aber auch Interesse hast, das mal anzuschauen, dann schau einfach in die Shownotes. Dort findest du die gesamte Aufnahme auch als Video. Ich sage dann am Ende der Folge noch ein bisschen was dazu, ob ich das jetzt öfter mache und warum und wie. Aber jetzt geht es erstmal darum, wo bin ich hier eigentlich? Ich bin nämlich heute zu Gast bei Steelcase in ihrem Büro in München. Und ich bin hier, weil ich vor einer Zeit hier bei einem Meetup war. Das hatte den Titel The Future of Work. Das fand ich sehr, sehr spannend. Das wurde geleitet von Lisa Glasner. Und an diesem Abend ging es um das Thema Führung, Innovation, Lernen und wie ist das gerade in unserer Arbeitswelt im Wandel? Das sind alles Themen, die interessieren mich persönlich brennend und deswegen fand ich den Abend so spannend. Ich habe hinterher mit Lisa noch eine Dreiviertelstunde gequatscht und habe sie auch gefragt, hättest du Lust, so ein Interview aufzunehmen? Ja, und deswegen bin ich heute hier. Lisa trägt den schönen Titel Vice President Global Client Collaboration. Ich habe es jetzt fehlerfrei ausgesprochen, aber was bedeutet das? Lisa ist zusammen mit ihrem Team in Europa verantwortlich, mit führenden globalen Unternehmen ihre Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten. Finde ich unglaublich spannend, weil sie wirklich in sehr, sehr vielen großen Organisationen drin sind, die sich genau über diese Themen Gedanken machen. Und ich möchte mit ihr auch darüber sprechen, was bedeutet das? Was ist alles im Wandel und was bedeutet das auch für die Einzelperson? Und das Tolle ist, sie verfolgen dabei einen sehr holistischen Ansatz. Das heißt, sie beachten dabei auch die Aspekte und Bedürfnisse des Menschen, von Technologie und vom Arbeitsraum. Also wie kann man das alles unter einen Hut bringen? Und das möchte ich gerne heute von ihr erfahren und euch wünsche ich viel Spaß bei diesem Interview. So, Lisa, schön, dass es klappt. Danke, dass wir hier sein dürfen in eurem fancy Büro. Ich freue mich jetzt sehr drauf, bin gespannt, was du so alles erzählst. Und meine erste Frage, die geht in die Richtung, dass unsere aktuelle Bürokultur oder das, wie wir es in den letzten Jahren eigentlich gelebt haben, die läuft irgendwie nach dem Vorbild von Fließbandarbeit. Also irgendwie hat man immer geglaubt, gut, ein Fließband sieht so aus, dann stellen wir jetzt Schreibtische genauso hin und dann wird da auch produziert. Aber irgendwie in letzter Zeit merken wir, das geht irgendwie gar nicht. Und was meinst du, warum hat es so lange gedauert? Weil wir sitzen ja schon eine Weile so und stellen jetzt irgendwie fest, irgendwas stimmt da nicht. Warum hat es so lange gedauert, bis man das merkt?
Also Veränderungsprozesse dauern ja immer recht lange, vor allen Dingen, wenn sie bedeuten, dass fundamental in der Art und Weise, wie ich mich verhalte und wie ich Dinge den ganzen Tag über mache, wenn die sich elementar verändern sollen. Und solche Veränderungsprozesse haben, nicht jeder hat den gleichen Mut, die entsprechend anzugehen. Und vor allen Dingen in großen Strukturen, also wenn ich nicht von 100 Leuten spreche, wo es auch manchmal schon schwierig ist, sondern von Tausenden von Mitarbeitern, dauert sowas natürlich schon entsprechend seine Zeit. Was ich glaube, ist, dass es schwer war, noch zu realisieren, wie ich diesen Übergang machen kann von einer sehr stark prozessorientierten Arbeit, die ja auch in der Wissensarbeit vorrangig war, zu einer mehr kreativen Arbeit. Und das hat halt auch viel mit der Interpretation von Kreativität zu tun. Zum einen deshalb, weil Kreativität auch heute oft noch eher eine Rolle zugespielt wird, eine Rolle zugeteilt wird als einer Fähigkeit, die halt alle Mitarbeiter letztendlich auch heute an den Tag legen müssen, um in der komplexen Welt, in der wir leben, produzieren zu können, wenn man das auch so sagen mag. Also wenn man von Produktion in der Wissensarbeit spricht, dann ist die heutige Produktion baut darauf auf, dass wir kreativ arbeiten und darüber eben neue Lösungen finden für die Probleme und für die Herausforderungen, die wir haben.
Wenn das jetzt bedeutet, dass man plötzlich so ein Büro umstrukturiert und Möbel ganz anders aufstellt, Räume ganz anders gestaltet, dann stelle ich mir vor, dass es dann sauschwierig wird, von außen überhaupt zu beurteilen, was ist denn jetzt noch Arbeit? Also wenn jetzt ich viele freie Räume habe, wo Menschen sich einfach irgendwo hinsetzen können, miteinander ratschen und von außen betrachtet, sage ich dann plötzlich, ja, ist das jetzt noch Arbeit? Also welche Schwierigkeiten ergeben sich dann dadurch?
Ja, also ganz berechtigte Frage. Was wir sehen, ist auch, dass sich viele noch schwer tun, damit diesen sozialen Aspekt der Arbeit anzuerkennen und den auch ganz bewusst zu inkludieren. Und der hängt natürlich auch oft noch damit zusammen, dass der soziale Aspekt, der letztendlich überhaupt keine Rolle gespielt hat in einer Fabrikation. Ja, also wenn ich mechanisch, maschinell etwas abarbeite, dann hat die soziale Interaktion keinen Stellenwert in dem Sinne gehabt, dass sie einen zusätzlichen Wert dargestellt hat. In der kreativen Arbeit, in der mehr unstrukturierten Vorgehensweise Probleme zu lösen, ist die soziale Komponente natürlich eine elementare. Weil in dem Moment, wo ich mich nicht austausche, wo ich nicht in der Lage bin, neue Beziehungen schnell aufzubauen innerhalb einer Unternehmung, um auch immer wieder reagieren zu können auf unterschiedliche Gegebenheiten und dadurch auch unterschiedliche Teams, habe ich eigentlich fast schon eine reduzierte Daseinsberechtigung als Wissensarbeiter. Ja. Das heißt, das ist das eigentlich, was den Wissensarbeiter ausmacht und auch das, was ein Unternehmen an sich stark fördern muss, damit überhaupt schnell auch Vertrauen zwischen neuen Konstellationen, neuen Teams aufgebaut werden kann. Und da spielt die soziale Komponente eben eine elementare Rolle.
Jetzt tut man sich immer schwer zu sagen, was denn tatsächlich in der Zukunft alles so sein wird. Jedoch stellt man fest, vieles befindet sich bereits im Wandel irgendwie. Woran würdest du sagen, merkt man, dass diese Gedanken in vielen Firmen gerade stattfinden?
Also ganz persönlich, weil ich mich halt auch sehr stark mit vielen großen Unternehmen auseinandersetze und auch viel im Dialog bin. Das, was man natürlich sehr stark eintreiber der Veränderung, sind natürlich veränderte Bedürfnisse, die auch ganz klar kommuniziert werden und ausgesprochen werden von Mitarbeitern, aber vor allen Dingen auch von jüngeren Generationen, die ja auch in einer ganz anderen Welt aufgewachsen sind. Also sie haben sich zum Beispiel Wissen ganz anders angeeignet, als das eine Generation gemacht hat, die, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren in den Beruf, in die Berufswelt eingestiegen ist. All diejenigen, die in die Berufswelt eingestiegen ist, sage ich mal so vor den 15 Jahren, die haben schon eine ganz andere Art und Weise erlebt, wie sie an Wissen kommen, wie sie sich was aneignen, wie sie vielleicht auch innerhalb eines sozialen Systems agieren und bringen damit ganz andere Erwartungen. Das heißt, das spielt natürlich eine extreme Rolle dabei, dass Veränderungen vorangetrieben werden, weil die zum einen natürlich explizit nachfragen, beziehungsweise gar nicht mehr kommen, wenn sie merken, dass das Umfeld, das ihnen da bevorsteht, für das sie sich dann entscheiden, wenn sie sagen, sie wollen zu einem Unternehmen gehen, dass sie sich dafür gar nicht entscheiden. Ja, das ist ja auch letztendlich eine Tatsache, mit dem sich Unternehmen auseinandersetzen müssen. Eine andere ist natürlich ein ganz starker Treiber, ist auch die Technologie, die mir halt erlaubt, ganz anders auch zu interagieren und auch an Informationen zu kommen und die natürlich einen hohen Einfluss darauf haben, wie sich auch Führung beispielsweise definiert und wie sich Räume auch definieren, weil sie machen natürlich eine sehr starre Herangehensweise Herangehensweise eigentlich, es ist nicht förderlich, letztendlich zu sagen, ich brauche jetzt eine klare, starre Zuteilung, wo Mitarbeiter ihre Arbeit machen, weil ja die Technologie komplett mobil ist.
Jetzt sprichst du gerade schon so einen Knackpunkt an, nämlich Führung. Was würdest du sagen, in welchem Wandel befinden wir uns da, was Führung angeht?
Ja, also wir haben natürlich die Führung, die noch in der alten Welt ist, ja, wo man sich halt sehr stark letztendlich diesen Helikopterblick aneignet und irgendwie versucht, über bestimmte äußere Merkmale auch eine gewisse Führungsposition sichtbar zu machen. Mhm. Also im Büro sieht man sehr stark dadurch, dass wir häufig eine sehr offene Welt erleben für ein bestimmtes Level in der Organisation. Und wenn es dann um das Senior Management geht, also höhere Führungskräfte, dann werden wir plötzlich abgeschlossen und weniger transparent, weniger zugänglich. Mhm. Und das zeigt sich natürlich immer auch nochmal in unterschiedlicher Weise, je nachdem, in was für ein Unternehmen ich gehe, weil es gibt auch eben die Beispiele, wo auch bis zum CEO sich alle letztendlich einem sehr offenen, transparenten System auch anschließen innerhalb der Organisation und nicht mehr für sich ein eigenes Büro oder den Chefsessel sozusagen aneignen. Und das ist ein sehr starker Wandel und der fast auch bewusst eingefordert wird. Ja, es gibt ja immer die zwei Seiten, dass man zum einen sagt, Führung soll das sein, das wollen wir von der Führungskraft, aber auch Führungskräfte oder die mal Führungskräfte werden wollen, haben ja auch eine andere und sehr klare Vorstellung davon, wie sie sich diese Rolle gestalten, wie sie sich das vorstellen. Mhm.
Bringen dann quasi diese jungen Leute, die du auch angesprochen hast, bringen die sowas mit ins Unternehmen rein oder muss auch das Unternehmen da bereits von ihrer Seite aus was tun? Was meinst du?
Also man schafft natürlich, es ist immer so ein beidseitiger Wechsel, also wie in der Natur ja auch, ja. Ich kann zum einen sagen, ich setze neue Pflanzen, wenn ich aber den Boden für diese Pflanzen gar nicht entsprechend vorbereite, dann werde ich am Ende nicht das erreichen, was ich mir eigentlich vorstelle. Sprich, die Pflanzen werden nicht entsprechend gedeihen, entsprechend wachsen und ich werde nicht die Kultur letztendlich haben im Unternehmen, die ich brauche, um erfolgreich zu sein. Das heißt, da ist eine ganz klare Wechselwirkung zu sagen, wie bereite ich mein Unternehmen und mit den bestehenden Mitarbeitern und Führungskräften darauf vor, was mich heute und in Zukunft erwartet und wie bringe ich mir aber auch ganz bewusst eben, sage ich mal, frische Perspektiven ins Unternehmen, die mir helfen, diesen Schritt noch einfacher gehen zu können.
Ich habe mich erst heute Vormittag mit zwei Kollegen über genau dieses Thema unterhalten, dass in meistens Unternehmen, die jetzt von verschiedenen Management-Ebenen geführt werden, also kein Unternehmen, das jetzt irgendwie in Familienbesitz ist oder so, sondern jemand nur von Quartal zu Quartal denkt und das wirklich durchzieht. Wenn der solche Gedanken hat, ich möchte, dass in meinem Unternehmen so etwas passiert, dann wird er, glaube ich, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, vielleicht auch gar nicht die Eigenverantwortung erkennen, da müssen wir jetzt was tun, sondern wir buchen jetzt eine Dienstleistung und dann passiert dieser Kulturwandel. Wie kann man jemand, der so eine Einstellung hat, und das muss nicht unbedingt in so einer Managerwelt sein, das kann auch in anderen Unternehmen stattfinden, aber wie kann ich jemand irgendwie zu verstehen geben, diese Verantwortung für diesen Kulturwandel kann man nicht aus der Hand geben.
Ja, also finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, weil es natürlich als Führungskraft und auch als CEO bin ich ja immer eigentlich gewohnt zu delegieren. Ja, zu sagen, ich habe so viele Dinge, die ich in meinem Unternehmen erreichen möchte und am liebsten oder funktioniert es, am besten funktioniert dieses System ja, wenn letztendlich alle daran beteiligt sind.
Ja.
Und Kulturwandel kann ich in einer gewissen Weise delegieren, aber an wen sollte ich es delegieren? Das ist natürlich das sind dann alle Mitarbeiter. Ja? Und da kann natürlich jemand, der von außen kommt, also wie jemand, der eben Kulturwandel als Externer dem Ganzen hilft, ja, das ist dann für mich so wie so ein Motor, der halt, oder wie jemand, der halt von außen hereinscheint in die Unternehmung, um nochmal Inspirationen dafür zu schaffen, einen sehr hohen Wert haben. Der funktioniert halt nur, wenn das gesamte Unternehmen dahinter steht. Und als Führung sehe ich das ganz klar zu sagen, dass sie die Verantwortung haben, es selber vorzuleben und auch dafür zu inspirieren. Dass alle letztendlich das für sich erkennen, zu sagen, genau das, da möchte ich mit dran beteiligt sein. Und damit gehe ich halt morgens ins Unternehmen und bin Gestalter und bin nicht einfach jemand, der reinkommt, abarbeitet und wieder geht. Und das ist eine ganz auch klare Veränderung des Selbstverständnisses von Mitarbeitern.
Und wie kann ich das jetzt irgendwie durch räumliche Dinge begünstigen oder hervorrufen? Oder wie weit reicht der Einfluss überhaupt?
Und da, also man könnte natürlich sagen, dieser Einfluss ist sehr groß. Ja. Ja, der kann aber auch nur stattfinden in einer Wechselwirkung. Also für mich ist es immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Einmal die Art der Kommunikation im Unternehmen, also wie Führung letztendlich vorgegeben wird, wie Führung auch beteiligt ist am Kulturwandel. Das ist für mich so dieser der Aspekt der Führung, wie Innovation auch entsprechend angegangen wird und wie dafür für Innovation auch Raum geschaffen wird. Also da sehe ich, wenn es ums Thema Führung geht, ganz klar natürlich eine entsprechende Offenheit und Zugänglichkeit. Also bin ich überhaupt in der Lage, auch spontan mit Führungskräften aufgrund der Räumlichkeiten kommunizieren zu können. Wenn es um Innovation geht, gebe ich den Teams, die sich halt sehr stark innovativ beteiligen müssen, gebe ich denen den Raum dafür, dass sie das machen können und auch die, also damit letztendlich den räumlichen Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, wenn ich in die moderne Welt gehen möchte, werden mir die Fähigkeiten, die meine Mitarbeiter heute haben, werden nicht reichen, sondern da ist ganz klar die Komponente enthalten, zu sagen, wie bewegen wir uns stetig fort, dass wir uns immer wieder eine neue Erkenntnisse haben, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Und da spielt dieses Thema Lernen natürlich eine extreme Rolle. Häufig wird es noch sehr formal auch in Unternehmen dargestellt, was seine Daseinsberechtigung hat. Also aus unserer Sichtweise ist es, wenn man es räumlich betrachtet, sollte es halt immer irgendwie möglich sein. Ja? Und wenn es ums Lernen geht, dann lernen wir am meisten eigentlich von anderen. Und da sind wir dann wieder bei diesem sozialen Aspekt des Arbeitens. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich mit anderen über was austausche, deren Perspektive bekomme, deren Erkenntnisse, deren Fragen, habe ich schon wieder für den Tag und für vielleicht meine Problemstellung was dazugelernt.
Das heißt, jetzt schaue ich mir ein Stockwerk im Gebäude an, in dem weiß ich, da soll Innovation stattfinden können und da soll dieses gegenseitige Lernen funktionieren. Was muss ich dann tun? Also wenn ich mir jetzt nur, ich habe jetzt ein so ein Stockwerk zur Verfügung und habe allen Schnickschnack zur Verfügung quasi.
Also was natürlich auf jeden Fall getan werden müsste, ist auf verschiedenen Ebenen letztendlich Räumlichkeiten zu schaffen. Ja, und da gibt es halt auch wieder so Grundprinzipien, dass ich weiß, was macht den Mensch aus. Das ist einmal seine kognitive Fähigkeit. Das ist aber auch das Bedürfnis, dass man körperlich letztendlich in Bewegung braucht, bleibt den Tag über hinweg und auch die soziale Komponente. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Stockwerk vornehme und sage, okay, dort bewegen sich Menschen, die haben drei essentielle Bedürfnisse, sozialer, kognitiver und körperlicher Natur. Wie kann ich dafür Raum schaffen? Ja, und zu sagen, wie kann ich, also sozial wäre dann, wie kommen sie zusammen? Kognitiv wäre, wie kann ich mich fokussieren und konzentrieren, wenn ich was für mich machen muss? Und wie erlaube ich dann auch in diesem Bereich, dass Bewegung stattfinden kann? Dass halt nicht eine Person morgens reinkommt, am Schreibtisch sitzt und nach 4 Stunden vielleicht aufsteht und dann Mittagessen geht. Das ist natürlich übertrieben, aber
Kommt so vor.
Genau, also, dass man halt entsprechenden Wechsel hat. Ne? Dann legt sich darüber dieses ganze Thema Technologie, dass es natürlich erlaubt, dass überhaupt sowas stattfinden kann, weil in dem Moment, wo ich mein dass mein Arbeitsmittel und das Wissen, was ich brauche, um mich auszutauschen, um mich zu konzentrieren, im Raum zu bewegen, das muss halt für mich auch mobil verfügbar sein und entsprechend halt immer mit mir sich bewegen können. Ja, das heißt, auch diese Komponente, wie statte ich meine IT aus, was kriegen meine Mitarbeiter da zur Verfügung, dass das letztendlich auch damit einhergeht, was ich räumlich darstellen möchte.
Jetzt, ich finde das sehr spannend und das habe ich dir auch schon gesagt, wo ich bei diesem Meetup da war, so, dass ihr euch ja als Hersteller, ihr seid eigentlich von außen betrachtet, ihr stellt Büromöbel her, dass ihr euch mit solchen Themen beschäftigt. Und ich finde das auch ganz spannend, weil ihr geht ja aktiv auf Firmen zu und sprecht sie auf diesen Wandel an und macht sie darauf aufmerksam. Welche Schwierigkeiten erlebt man denn da, wenn man jetzt in so eine Organisation, die 10, 30, 50.000 Mitarbeiter hat, meinetwegen, wenn man da auf so eine Firma zugeht, welche Schwierigkeiten erlebt man da?
Nee, ich glaube, die Unsicherheit, kann das funktionieren? Und wie funktioniert es und funktioniert es für uns? Das ist, glaube ich, so der größte Hebel und da befinden wir uns eigentlich auch in der Mitte dessen, was sich Innovation nennt, dass ich eben nicht die volle Sichtbarkeit darauf habe, was als nächstes kommt. Aber ich habe eine gewisse Idee und auch eine Zielsetzung, was ich erreichen möchte. Und diese Zielsetzung, dieser Weg, der ist schon in gewisser Weise vorgegeben und auf den sich halt zu begeben. Und da ist häufig so ein, ja, doch noch irgendwie so ein bisschen so eine Blockade da bei vielen, die halt sagen, ja, ich muss ja erstmal wissen, was genau, wie genau muss es funktionieren? Ja, also eine hundertprozentige Sicherheit zu haben, was sind die Schritte und wie geht es voran?
Ja.
Und da merkt man eben noch eine sehr stark prozessorientierte Vorgehensweise daraus, wie halt allgemein auch im Unternehmen noch Probleme gelöst werden. Ja, zu sagen, bevor ich nicht weiß, was nach A im Falle von D oder E kommt, kann ich ja gar nicht in A losstarten. Und dann haben wir natürlich viele, die irgendwie in A blockiert sind, dann sagen, na okay, dann mache ich halt so ein bisschen das, was ich schon vorher gemacht habe, aber vielleicht ein bisschen schöner und attraktiver, aber halte mich eigentlich davon ab, wirklich den Arbeitsraum an sich als Quelle für Innovation zu sehen und auch letztendlich so ein bisschen so ein Test dafür, bin ich überhaupt in der Lage, als Unternehmen innovativ zu arbeiten. Daran könnte sich das natürlich sehr stark auch exemplarisch zeigen.
Hast du das Gefühl, dass du dann in deiner Arbeit sehr viel Überzeugungsarbeit auch leisten musst und da irgendwie teilweise gegen Windmühlen ankämpfst oder ist das so ein Heimspiel, das läuft eh?
Ja, wäre schön, wenn es ein Heimspiel wäre, denke ich. Aber das finde ich auch gerade wiederum spannend, ja, weil ich bin eigentlich gerne in so Spannungsfeldern und was ich sehr interessant finde, ist, dass mehr und mehr größere Unternehmen halt erkennen, dass das ein Problem ist, was halt sehr viele unterschiedliche Komponenten hat. Und da können nicht ein oder zwei Bereiche im Unternehmen, die vielleicht die Experten für bestimmte Dinge sind, also sprich, es gibt ja immer einen, der ist darüber Experte zu sehen, wie kann ich am günstigsten einkaufen. Und die anderen sind Experten, sich darum zu kümmern, dass ein Gebäude an sich funktioniert. Aber da ist immer stärker das Bewusstsein da, dass die, ohne dass jetzt eine Strategie da ist für den gesamten Arbeitsraum und auch fürs Arbeiten an sich, und ohne dass halt so Personal und HR damit eine sehr starke Einbindung finden, dass sie gar nicht diesen wirklich weiteren Schritt gehen können, sondern dann befinden sich halt sehr stark in diesem Verschönerungsaspekt. Außer, und das passiert natürlich auch manchmal, dass sie selber für sich den Anspruch haben, sehr weit zu denken. Und dann kann es aber natürlich passieren, dass sie halt irgendwie an anderer Stelle zurückgehalten werden, weil sie halt nicht das sogenannte Buy-in oder die Befürwortung haben von denen, die sie dafür eigentlich brauchen. Ja, dann schlägt so ein bisschen dieses unternehmerische Immunsystem zu, ja, also ein Immunsystem, das sich halt über Jahre aufgebaut hat und was weiß, was ist richtig, was ist falsch, was gehört hier hin, was nicht, was dann zum Greifen kommt.
Und wie kriegt man das hin, dass man von so einer großen Organisation dann tatsächlich das Vertrauen bekommt, der Richtige für sowas zu sein. Weil man muss ja in so einem Prozess, idealerweise kriege ich ja Wind davon, dass jetzt, sei es Audi, sei es BMW, sei es irgendein anderer großer, dass die irgendwo einen neuen Gebäudekomplex bauen zum Beispiel. Weil da geht es bei null los und dann habe ich die Möglichkeit, dort jetzt Lösungen zu platzieren. Und idealerweise kriege ich das mit. Aber wie kriegt man das hin, dann das Vertrauen zu bekommen? Mhm. Ja, ihr seid jetzt der richtige Partner für sowas. Und wir trauen euch das jetzt zu, dass ihr, klar, ihr wollt Büromöbel verkaufen und Lösungen vor allem verkaufen, aber ihr seid die Richtigen dafür.
Und also du hast schon das Thema Zeit angesprochen, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges, spielt eine sehr große Rolle. Ich würde die Frage, also ganz gerne mal das aus der Perspektive derer auch betrachten, die letztendlich versuchen, in ihrem Unternehmen was anderes zu machen. Also dieses Beispiel zu nehmen, ich bin jetzt vielleicht ein Entscheider oder eine Entscheiderin über so ein Projekt. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich jemanden habe, der halt eine sehr holistische Blickweise darauf hat, zu verstehen, wie beschreite ich jetzt diesen Weg. Ja? Also ich kann natürlich Ausstatter sein und am Ende das alles sehr schön machen, aber wenn ich nicht in der Lage bin, die Geschichte dieses Unternehmens über diesen Raum zu erzählen, das wäre letztendlich das, was ich als Partner suchen würde, in diesem Falle zu sagen, wie kann ich die Kultur, mein Unternehmen, die Marke, das, was ich versuche, in naher Zukunft zu erreichen, wen möchte ich mit an Bord bringen, wie möchte ich inspirieren meine Mitarbeiter. Wenn ich da nicht jemanden habe, der in der Lage ist, empathisch mit mir diesen Weg zu beschreiten, dann ist es am Ende doch eine sehr technische Abwicklung. Ja? Also dann geht es halt wirklich nur noch darum zu sagen, funktional ist hier alles an seinem richtigen Platz. Nach vielleicht einfachen Vorgaben, dass es halt irgendwie vielleicht von den Maßen her passt.
Genau, wir brauchen Tische, an denen man auch stehen und sitzen kann.
Genau, das wäre eine rein funktionale Sicht. Wenn ich den Anspruch habe, dass ich die Geschichte meines Unternehmens, dass die sich wiederfindet in der Art und Weise, wie die Mitarbeiter arbeiten, wie die sich verhalten, was die Kultur ist und das auch sichtbar ist über den Raum, dann ist DKS sicher der richtige Partner. Und das ist auch der Anspruch, den ich an mich stelle und auch an mein Team, dass sie den Anspruch haben, an sich zu sagen, ich will diese Unternehmen voll verstehen, um einen Partner sein zu können.
Kam es schon mal vor, dass irgendein Unternehmen dann gesagt hat, jetzt bleibst du mal am Boden, ihr stellst doch nur Möbel her? Kommt sowas vor?
Ja, also ich glaube, ja, also ich vielleicht so ausgesprochen in der Art und Weise.
Das wäre auch ziemlich krass.
Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist eher so das Erstaunen, dass man sagt so, interessant, irgendwie habe ich immer gedacht, Stieke stellt nur Büromöbel her.
Ja.
Also das ist, glaube ich, schon irgendwie sowas, wo dann eher positiverweise das Vertrauen, also oder die Überraschung da ist, dass dann automatisch das Vertrauen da wäre, dass man sich darauf einlässt, wahrscheinlich auch weniger. Ja, weil man ja trotzdem irgendwie noch, ja, manchmal hat es auch was mit einer gewissen Unabhängigkeit zu tun, die man irgendwie vielleicht sucht, an einer bestimmten Stelle zu sagen, ist es dann wirklich die Lösung, die ich brauche oder nur das, was letztendlich Steelcase mir am liebsten verkaufen würde. Ja. Und solche Gedanken sind natürlich absolut nachvollziehbar, ganz klar. Und da kommt es aber wiederum auf unsere Stärke drauf an, das letztendlich entsprechend darstellen zu können. Ja, dass man auch vielleicht mal sagt so, an der Stelle, wir nicht, ja, macht nicht viel Sinn. Da und da sind wir entsprechend halt gute Partner, aber vielleicht für bestimmte Dinge sind wir es nicht und dass wir es dann auch offen und direkt zusagen. Und das macht für mich aber auch so ein bisschen eine Partnerschaft aus, ja, dass ich nicht was vorgebe, was ich eigentlich vielleicht gar nicht bin.
Ja gut, da sind wir beim Thema Ehrlichkeit. Wenn man in der Partnerschaft nicht ehrlich wird dann oder keine ehrlichen Zusagen macht, dann ist es langfristig.
Genau, ne, ehrliche Zusagen, aber auch Absagen zu sagen, so an der Stelle sind wir vielleicht nicht der richtige Partner. Ne? Also wenn ich irgendwie ein bestimmtes Bedürfnis habe, wo wir uns ganz klar vielleicht nicht positionieren.
Und dann hast du vorher den Faktor Zeit angesprochen, weil ich muss ja da sehr früh in diesem Prozess irgendwie auftreten. Und ich sehe das bei meiner Arbeit auch, wenn ich auf Firmen, auf Leute zugehe und ihnen darüber erzähle, was ich so mache, dass sie natürlich nicht immer dann direkt gerade ein Problem haben. Und ich vergleiche das immer damit, nur weil du der beste Dachdecker im Dorf bist, sind noch lange nicht alle Dächer kaputt. Und wenn das alle wissen, sie werden dich zwar anrufen, wenn das Dach kaputt ist, aber wenn halt gerade kein Dach kaputt ist, dann ruft dich auch keiner an. Mhm. Und da, also ich stelle mir das halt sehr spannend vor, wenn ihr dann auf Firmen zugeht, die eine große Organisation sind, und ihr stellt euch da vor und versucht euch quasi als dieser, ja, sehr kompetente Partner darzustellen. Wie kriegt man dann da den Fuß in die Tür? Wie macht man das?
Ja, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass Organisationen, die so im Bereich von 20.000 bis mehr Mitarbeiter gehen, da ist immer irgendwie ein Leck im Dach.
Ah, okay, das ist
ja
gut.
Also das ist so ein bisschen so, im Sinne von zu sagen, da gibt es immer einen Bedarf, was die Bereiche Führung angeht, was den Bereich Lernen angeht, was den Bereich Innovation angeht, dass man eigentlich, dass es immer irgendwelche Andock-Möglichkeiten theoretisch gibt. Ja, dann kommt es halt darauf an, wie kann ich entsprechend das halt herausarbeiten, gemeinsam mit dem Kunden. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass ein Bedarf eigentlich fast immer da ist. Dadurch, dass sich ja Organisationen heute auch so extrem stark und schnell wandeln. Und das hat auch eine Auswirkung darauf, wie sie arbeiten, wie der Arbeitsraum sich dafür verändern muss. Und das Gros der Flächen, die wir heute noch haben, sind halt auch nicht besonders wandelungsfähig. Also sie sind immer noch recht starr und können nicht so gut darauf eingehen, dass heute agiles Arbeiten gefordert ist, flexible Zusammenkünfte von verschiedenen Teams immer wieder. Also dieser Aspekt hat eigentlich schon in sich, dass man sagt, okay, da gibt es eigentlich doch immer einen Bedarf, irgendwie sich zumindest auch darüber auszutauschen. Das ist ja auch das, was wir sehr stark machen in unserem Bereich, dass wir diesen Austausch führen, um darüber ja auch wiederum was zu lernen, weil wir können ja nur für die Zukunft auch entwickeln und produzieren, wenn wir in der Lage sind zu verstehen, was passiert eigentlich bei unseren Kunden.
Und jetzt, wenn man sich gerade so ein komplexes Thema wie Innovation anschaut und jetzt eine Firma dort besser werden möchte und sagt, wir können jetzt hier diesen Raum bereitstellen, diesen Platz, besteht dann nicht von denen auch der Wunsch, das irgendwie messbar zu machen oder greifbar? Weil gerade so eine prozessgeführte Organisation, man wird ja dann auch den Wunsch haben, ja, wenn ich jetzt hier schon investiere, dann will ich auch merken, dass da tatsächlich Innovation stattfindet. Wie geht man dann damit um?
Also eine Komponente ist natürlich ganz klar, sich bestimmte Kennzahlen anzugucken. Ja, wenn ich mir Innovation angucke, dann geht es natürlich darum, schneller zu sein. Also früher waren Entwicklungszyklen auch in unserer Branche 3 bis 6 Jahre, war ganz komplett normal. Und wir sehen aber, dass auch durch den Einfluss von Technologie, durch Software, dass man schon merkt, dass der Anspruch an Veränderung und der Anspruch an Updates, dass der einfach sehr, sehr stark gestiegen ist und auch die Reaktionsfähigkeit. Ja, das wäre so auch bezogen auf uns. Das heißt, bei uns auch wirklich Zyklen auf 9 Monate runtergebracht werden. Das wäre für uns sowas zu sagen, da merken wir, da hat sich was verändert. Und das an unserem Beispiel weiterzuführen, wir sind ja noch nicht so lange hier im Learning Innovation Center in München. Und eine der Hauptideen war natürlich ganz klar, wir bringen Innovationsteams zusammen, um bessere Lösungen zu entwickeln, aber auch schnellere Lösungen. Das heißt, das sind für uns letztendlich die messbaren Komponenten, die wir an uns anlegen und sagen, können wir hier schneller innovativ sein und haben wir auch bessere Lösungen, die besser das treffen, was die Kunden von uns erwarten. Und das wären so 2 Kennzahlen, Möglichkeiten, um dann auch messbar zu machen, was habe ich investiert in den Bereich Innovation in meinem Unternehmen und wie spielt sich das wieder zurück. Und dann ist natürlich die räumliche Komponente eine davon. Und auch da kann ich natürlich auch wieder unterschiedliche Ansätze fahren, zu sagen, ich habe den qualitativen Ansatz, also was kommt letztendlich hinten raus? Sind meine Mitarbeiter engagierter? Sind sie motivierter? Bin ich in der Lage, ganz andere Talente zu gewinnen, weil ich eine viel attraktivere Arbeitsumgebung habe? Aber es kann natürlich auch ein ganz klarer Interesse sein, zu sagen, das ist ein Hauptkostenfaktor in meinem Unternehmen. Wie kann ich das vielleicht auch beeinflussen, zu sagen, ich gestalte zum einen eine innovative Lösung, habe aber auch eine Lösung, die am Ende des Tages mir Geld spart, weil ich viel besser in der Lage bin zu verstehen, was brauchen meine Mitarbeiter und wie ist der Platz letztendlich am besten genutzt.
Wenn du dann mit Lösungen oder Konzepten auf Firmen zugehst und denen dann ganz tolle Sachen ja irgendwo auch versprichst, wie oft kam das dann schon vor, dass dann die Frage geäußert würde, ja, können wir uns das mal bei euch angucken, wie ihr das zu Hause macht?
Ja, also das ist natürlich eine sehr, seitdem wir letztendlich Steelcase sind, ist natürlich eine ganz klare Frage. Ja? Also dass das auch was ist, was gewünscht ist und auch deswegen die Entscheidung, dass wir hier einen sehr großen Teil auch zugänglich machen für unsere Kunden. Weil auch das natürlich wichtig ist, im Verständnis zu sagen, ich kann sowas eben nicht über eine PowerPoint erfahren. Ja, das ist ein Erlebnis, ein Raumerlebnis, ist ein Erlebnis, das ein echtes ist. Ja, also das kann ich vielleicht virtuell schon in gewisser Weise einfangen, aber es wird trotzdem nicht dasselbe sein. Ja, die Tatsache, dass wir hier gemeinsam in einem Raum sind, der eine gewisse Gestaltung hat, schafft auch ein gewisses Erlebnis und eine gewisse Beziehung und unterstützt eine gewisse Beziehung, die sich dadurch ergibt. Und das ist genau das, was zum einen Kunden suchen, aber was sie auch hier finden und was uns auch sehr, sehr positiv zurückgespielt wird.
Wenn wir uns nochmal in Richtung des aktuellen Wandels irgendwie wenden, was muss man denn als Mitarbeiter vielleicht auch in dieser Arbeitswelt in Zukunft mitbringen, um da mitspielen zu können?
Finde ich eine ganz interessante Frage, auch aus der Perspektive das zu sehen, weil ich sehe eine ganz hohe Eigenverantwortung auch, die man als Mitarbeiter hat in einem Unternehmen. Klar, kommt es immer darauf an, was für einen Kontext habe ich. Ist Eigenverantwortung eigentlich gewollt oder ist es einfach nur irgendwo auf ein Blatt Papier geschrieben und alles, was in der Realität eigentlich passiert im Unternehmen, ist dem sehr widersprüchlich. Aber ich gehe jetzt mal von der positiven Warte aus und sage mir, dass Eigenverantwortung eigentlich was ist, was vom Unternehmen, von Führung auch gefordert wird und gewollt ist. Und das schließt dann aber auch da für mich ein, also eine gewisse Fürsorge für mich selber zu haben. Ich glaube, aus so einer früheren Welt in so einem sehr starren Prozess war natürlich so das Thema Eigenverantwortung zum einen gar nicht so abbildbar. Ich konnte vielleicht mich als Persönlichkeit auch gar nicht so sichtbar machen, in positiver Art und Weise. Und dadurch hat dieses Zusammenspiel auch nicht so funktioniert, zu sagen, okay, ich habe dann darüber auch Sichtbarkeit, schafft mir eine neue Erkenntnis über mich selber, damit eine Fürsorge für mich selber und überhaupt auch das Bedürfnis. Ja, also ich glaube, da schließen sich jetzt einfach ganz neue, interessante Kreise. Von daher denke ich ganz klar, dass ein Mitarbeiter heute in einem Unternehmen geht und sagt, ich habe eine gewisse Zielsetzung, die auch persönlicher Natur ist. Ich suche was für mich selber. Ich suche auch Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Und da habe ich natürlich einen gewissen Teil, den ich auch selber mit beeinflussen kann.
Was ist dann, wenn ein Mitarbeiter ganz explizit sagt, ich suche hier nicht die Erfüllung, ich will hier nur arbeiten? Was macht man dann?
Ich glaube, das wird es immer wieder geben, ja, auf jeden Fall. Dann muss man sich halt bewusst sein, ist das auch das, was ich als Unternehmen für eine bestimmte Rolle brauche oder suche? Ich glaube, in manchen Rollen ist es auch schwer vorstellbar für viele zu sagen, kann diese Rolle eine Erfüllung sein? Und da ist es für mich aber immer auch eine Perspektivenangelegenheit. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch einen sehr starken Wandel in der Arbeitswelt und dessen, was halt auch die Automatisierung mit sich bringt. Und dann ist es fast schon wie eine Haltung, die eher dazu führt zu sagen, ich bin hier da, um eine Rolle zu übernehmen, die eigentlich wahrscheinlich in Zukunft eine Maschine machen kann. Und da ist für mich so die Zukunftsfähigkeit auch ein Thema, das eine Rolle spielt, zu sagen, bin ich mit so einer Einstellung zukunftsfähig für den Arbeitsmarkt.
Was machen denn die ganzen Leute in 10, 15, 25, 30 Jahren, wenn ganz viele heutige Tätigkeiten, in denen wenig Sinnhaftigkeit steckt, vielleicht durch Automatisierung abgelöst werden können, weil weniger Menschen werden es ja irgendwie nicht.
Ja, also ich habe da eine, muss ich sagen, eine sehr positive Sicht, weil ich glaube, dass wir heute noch sehr viel Energie und Kraft auf Dinge verschwenden, die eben eigentlich automatisiert werden könnten und dafür eigentlich zu wenig Zeit haben, um tatsächlich kreativ zu sein und selbsterfüllende Arbeit zu leisten, die auch einen Mehrwert darstellen. Ja, häufig sind ja die Tätigkeiten, die wir teilweise machen, die sind ja, also ich finde das Beispiel in der Pflege immer ganz interessant, weil da geht es ja darum, dass ich sehr technische Dinge habe, die ich abdecken muss. Also ich muss halt dafür sorgen, immer zu wissen, wie geht es einem Patienten, ja, muss bestimmte Messwerte darüber einsammeln. Auch das ist heute eine sehr menschliche Aufgabe. Wenn die vielleicht in der Zukunft von der Maschine übernommen werden kann, heißt ja nicht, dass die Pflege nicht mehr nötig ist, weil Pflege ist ja auch wieder, hat ja eigentlich eine sehr soziale Komponente. Das heißt, wir wissen ja heute, dass Personen, denen eine gewisse Fürsorge erteilt wird in der Pflege, dass die die letztendlich viel besser genesen. Und dieses Prinzip halt zu übertragen auf verschiedene Bereiche, das heißt mit Sicherheit was anderes in einem Kontext von einem Büro, ganz klar, oder auch in einem Kontext von unterschiedlichen Arbeiten. Aber auch da habe ich einen sehr, sehr positiven Ausblick darauf zu sagen, ultimativ können wir mit der Automatisierung uns auf die Sinnhaftigkeit fokussieren und damit eigentlich einen höheren Mehrwert schaffen für alle.
Das finde ich sehr gut, weil so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen und auch so noch nicht gehört, weil letztlich wird ja das Geld, das wir an Mitarbeiter zahlen können, nicht weniger, aber wir haben dann trotzdem mehr Zeit für die Dinge und es gibt ja für jeden Menschen irgendwas, was für ihn irgendwie Sinn ergibt und wäre ja schön, wenn letztlich auch ganz viele Menschen die Möglichkeit hätten, für sinnhafte Dinge bezahlt zu werden. Und das ist eine schöne Aussicht und was muss dann irgendwie noch anders werden? Also, was geht dann nicht mehr so wie bisher vielleicht, auch für die Einzelperson?
Ja, also ich glaube halt, dass es schwieriger wird, Verantwortung für sich selber zu delegieren.
Ja? Absolut.
Also ich glaube, das ist natürlich sowas in einem sehr starren, vorgegebenen System, wo ich morgens komme und genau weiß, welche automatisierten Dinge ich angehen muss, was ich machen muss. Wenn das letztendlich das System ist, in dem ich mich bewege, dass ich als Unternehmen vorgebe, aber auch, dass ich als Mitarbeiter annehme, das ist letztendlich was sich extrem stark verändern wird. Ja? Weil die Aufgaben, also eine Sinnhaftigkeit wird sich nie in einem klaren Prozess, nie in klaren Aufgaben. Ja? Also wenn wir wieder das Beispiel nehmen aus dem Krankenhaus. Ich habe natürlich eine sehr klare Vorgabe dessen, was muss ich an Messdaten über einen Patienten haben? Sehr klar. Aber wie pflege ich? Ja, das ist natürlich sowas, da kann ich natürlich auch irgendwie eine Checkliste darüber schreiben, aber die wird nie so authentisch letztendlich gelebt werden, wie wenn ich der Person selber überlasse zu sagen, wie sie Fürsorge vermittelt und letztendlich tatsächliche Pflege über menschliche Zuneigung darstellen lässt.
Ist das dann das Ende von Prozessen irgendwie? Also das klingt jetzt für mich wie, es wird ganz viele Dinge geben, die lassen sich dann einfach nicht mehr in Prozessen abbilden, weil man die Verantwortung einerseits wieder einem Menschen gibt, aber gleichzeitig denke ich dann wieder dran, ja, wenn es aber bezahlt werden soll, dann muss es ja wieder irgendwie auch überprüft werden. Also.
Ja, also da kann man sich natürlich zum einen auch an dem Ergebnis orientieren, ja, zu sagen, was ist dann das Ergebnis dessen, was dann passiert ist, ja. Und ich glaube, da hat man schon wiederum eine gewisse Vergleichbarkeit. Ich habe vielleicht nicht die Vergleichbarkeit im Sinne eines Prozesses, ja, dass ich sehe, Mitarbeiter A hat immer schön alle Kästchen ausgefüllt, Mitarbeiter B nicht. Mhm. Sondern dass ich mich halt darauf konzentriere und sage, wie sieht das Ergebnis dessen letztendlich auch noch aus? Ich glaube, Prozesse werden nicht ganz verschwinden, sie werden aber anders werden. Also die Natur des Prozesses wird sich verändern in einer mehr agileren und mehr iterativen Weise. Ja, also Kreativität ist ja trotzdem noch ein Prozess, aber er ist halt nicht so starr, er ist nicht so linear, ja, sondern er bewegt sich mehr so in Wellenbewegungen, den man sich dann, wenn man sich in diesen Prozess begibt, den man sich auch anpasst, ja, und zu sagen, okay, das kann mal vor und zurück gehen, ja, was ich noch in einem linearen Prozess ja an sich nicht habe, ja, wenn ich da zurückgehe, habe ich das Gefühl, ich verliere eigentlich Zeit, ja, also jetzt mache ich nochmal das, was ich vorher gemacht habe. In einem kreativen Prozess ist es aber eine ganz natürliche Einbindung dessen, dass ich immer wieder mich in Schleifen bewege, um letztendlich ein unterschiedliches Ergebnis zu erzielen.
Und in dem ganzen Spiel, in dem Wandel und auch der Arbeitswelt der Zukunft, was würdest du da persönlich sagen? Was ist da so deine eigene persönliche Zielsetzung, Aufgabe, woran hast du Spaß, was bereitet dir Freude oder wie siehst du das Ganze?
Also ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn ich den Tag erfüllt erlebt habe und für mich ist Erfüllung, wenn ich was Neues gelernt habe, von innerhalb eines sozialen Austausches natürlich mit anderen, von anderen gelernt habe, von der Situation gelernt habe, irgendwie einen Aha-Moment habe, irgendwas auslösen konnte, mit dem ich Dinge vorantreiben konnte, mit dem, aber auch wo ich das Gefühl habe, ich habe mich weiterentwickelt. Das ist für mich letztendlich Erfüllung. Also für mich ist das Schlimmste, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie stehen geblieben. Ja, also das ist keine neue Erkenntnis, kein Erlebnis, was mir irgendwie geholfen hat, in einem bestimmten Denkprozess weitergehen zu können.
Finde ich schön. Passt für mich genau zu dem, was ich mir auch so vorstelle. Und also gut, das ist immer schwer, das zu beurteilen, aber glaubst du, wir sind schon irgendwie in diesem Wandel, glaubst du, oder wo glaubst du, werden wir wahrscheinlich noch überrascht werden?
Ja, ich glaube, wir werden überrascht werden darüber, dass wir, also wir haben ja sehr viel Sorge eigentlich darüber, dass Menschen nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge zu tun in diesem ganzen Digitalisierungs-, Automatisierungsthema. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Überraschung, was der Mensch an sich für eine Anpassungsfähigkeit, auch dieser Herausforderung sich stellen zu können und die eigentlich wandeln zu können in was sehr Positives für sich selber. Ich glaube, da steckt für mich die größte Überraschung und da spielt auch wieder natürlich das Thema Vertrauen eine Rolle, zu sagen, ich kommuniziere nicht im Sinne von Angst, sondern im Sinne von Vertrauen und Ermutigung.
Ja, das ist ja ein schönes Zukunftsbild irgendwo, wenn wir davon überrascht werden würden, wäre es sehr schön. Das ist auch ein schöner Punkt, um zu enden, muss ich sagen. Ich finde das Bild sehr schön, das gefällt mir. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine Gedanken, die für mich auch wieder einiges hervorgebracht haben, auch bezüglich, ja, ich habe auch Hoffnung, dass es tatsächlich funktionieren kann. Also dass auch wirklich, auch wenn die Automatisierung viele Jobs ablöst, dass dann nicht plötzlich alle einfach zu Hause sitzen und FIFA spielen, sondern wirklich irgendwie auch sinnvolle Tätigkeiten so gestaltet werden können, dass weiterhin auch Menschen da bezahlt werden können für etwas, was dann halt eher ergebnisorientiert ist, aber nicht um einem gewissen Prozess gerecht zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken und dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Freut mich, mir auch. Ciao.
Ciao.
Das war also The Future of Work mit Lisa Glasner. Ich muss sagen, ich habe wieder echt viel davon mitnehmen können, was gerade in der Arbeitswelt passiert und ja, was vielleicht auch in Zukunft da alles vorkommen wird. Und ich freue mich auf die Zukunft und fand auch ihre Ansichten wirklich sehr interessant bezüglich,
was gibt es auch für Möglichkeiten? Also nicht nur, was gibt es für Einschränkungen und wovor müssen wir Angst haben, sondern auch, was gibt es für uns für Möglichkeiten? Das nächste Mal, das verrate ich euch noch nicht, erst noch ein paar Worte, wie ich es euch anfangs versprochen habe, zum Thema Video und Audio. Heute gibt es die Folge zum ersten Mal ganz auf Video. Ich möchte euch bitten, geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Ich bin schließlich kein Videoschnittprofi und muss auch sagen, dass ich hinterher mit der Videoqualität auch nicht so zufrieden war. Darauf müsst ihr mich nicht hinweisen. Worauf ich euch bitte, mich hinzuweisen, ist das irgendwie relevant? Also schaut ihr euch das gerne an oder reicht es, das Ganze anzuhören? Und ihr seht auch, ich verwende Mikros, die wirklich für die Audioqualität ausgelegt sind. Das heißt, momentan und auch in Zukunft sehe ich eher, dass mir die Audioqualität wichtiger ist. Und da höre ich mir gerne euer Feedback an. Also schreibt mir das entweder in YouTube in die Kommentare, in mein Kontaktformular, das ich wie immer in den Shownotes verlinke, oder wo auch immer ihr mich erreicht. Und jetzt möchte ich euch noch erzählen, wen ich dann als nächstes besuche. Denn als nächstes besuche ich nochmal eine sehr besondere Frau, nämlich Annika Landsteiner. Die habe ich schon das letzte Mal in der Folge mit Sina angeteasert, denn Annika ist Autorin und sie hat jetzt gerade, stellt sie ihr zweites Buch fertig. Das erste war ein Sachbuch im Bereich Reisegeschichten. Das muss ich noch genau rausfinden, was ist da genau der Unterschied, wenn das Geschichten sind und eben nicht ein reines Sachbuch. Und jetzt gerade stellt sie ihren ersten richtigen Roman fertig. Sie hat schon einen Roman in der Schublade liegen. Da möchte ich sie auch etwas drauf ansprechen, weil sie hat selber auch einen Podcast und ist sehr aktiv in all diesen Bereichen und ich möchte gern mal wissen, wie ist denn das Leben als Autor überhaupt? Wie wird man Autor und für wen ist es relevant und wie hat auch sie so ihren Weg darin gefunden? Und das wird das nächste Mal kommen. Bis dahin, ja, ich freue mich auf euer Feedback, hoffe, dass in der heutigen Folge wieder einiges für euch dabei war und freue mich dann auf nächsten Samstag. Macht's gut, eine gute Woche und ciao.